Tage zusammen Zeit verbracht, über Ostern nachzudenken, darüber, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat und wie wichtig das war. Und heute wollen wir mehr über das Leben in Jesus sprechen, über die Freiheit, die wir in Jesus haben. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, das wir meiner Meinung nach jedes Jahr wirklich hören müssten, darüber reden müssten. Freiheit? Was ist das Gegenteil von Freiheit? Sagt mal. Sklaverei. Bitte?
Sklaverei.
Sklaverei. Ja, genau, sehr gut. Die Bibel sagt uns, dass der Mensch auch versklavt ist. Also nicht nur, dass es heute so allgemein Sklaverei gibt, sondern dass jeder Mensch, der Jesus nicht kennt, in einer bestimmten Sklaverei steckt oder sich befindet. Und die Bibel nennt 4 Punkte. Der erste Punkt, ich klicke so ein bisschen, ich hoffe es funktioniert, wenn nicht wird, werden die Jungs mir helfen. Oh, zu weit, zurück, nicht alles verraten, zurück. Muss ich klicken? Nee, ihr müsst klicken, okay. Also, die Bibel sagt uns, es gibt 2 Reiche. Ein Reich, das ist das Reich Gottes und der andere Reich, das ist, sagt die Bibel, Reich des Teufels. Und wenn du nicht zu einem Reich gehörst, gehörst du automatisch zum anderen. Egal wie du das findest, das ist so. Und es gibt einen schönen Vers in Epheser 2, dort steht, auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandelten nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach den Fürsten der Gewalten, der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Schaut, hier ist die Rede von einem Fürsten, hier ist die Rede vom Teufel, der die Menschen versklavt und die in einer Sklaverei leben. Was ist ein Sklave? Es ist ein Mensch, der keinen freien Willen hat. Er hat ihn schon, aber er kann ihn nicht benutzen. Er kann nichts damit anfangen. Es gibt einen anderen, der ihn bestimmt. Der zweite Punkt ist, Sklaven oder versklavt in der Sünde. Genau, klick, danke. Diese 2 hängen sehr stark zusammen. Eins von dem anderen inspiriert irgendwie. Und doch nennt die Bibel diesen Punkt einzeln. Sie sagt in Römer 6, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde waret, aber vom Herzen gehorsam geworden seid, dem Bilde der Lehre, welchen ihr übergeben worden seid, freigemacht, aber von der Sünde. Der Mensch versteht schon, dass er schlecht ist. Ja, er versteht schon, dass er nicht gut handelt und manchen wehtut und etwas antut, was ja vielleicht manche nicht mögen. Er will es auch nicht tun, aber er macht das. Er kann sich auch nicht ändern. Und es gibt so ein starkes Bild in der Bibel, das ist wirklich sehr, sehr stark, dass Petrus sagt, dass manche Menschen sehr, sehr stark mit einem Tier zu vergleichen ist. Das ist hart, aber es ist ein Schwein. Er sagt, das Schwein, es ist dreckig, man macht es sauber, aber es ist die Natur, der Schweiß, es geht zurück und macht sich wieder dreckig. Ja, er sagt, so sind oft Menschen, die haben keinen freien Willen. Ja, die machen alles gut und dann gehen die zurück und sie sündigen wieder. Und sie können nichts dagegen machen. Sie sind religiös vielleicht geworden, aber ihre Natur verleitet sie wieder, das zu tun. Und das passiert mit dem Menschen so lange, sagt die Bibel, bis er auf das Evangelium stößt. Dann kriegt er die Möglichkeit, von der Sklaven oder von der Sklaven der Sünde frei zu werden. Der dritte Punkt, Sklaverei des Leibes oder des Fleisches, im Fleisch kann ich sagen, Epheser 2, unter welchen auch wir einst unter allen unseren Verkehr hatten, in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Sie legen nach dem Fleisch. Man tut nicht, was man kann oder will. Man tut nicht das Richtige. Man versteht es, aber man kann es auch nicht, man kann sich nicht verändern. Und der dritte Punkt oder vierte Punkt, besser gesagt, versklavt unter dem Gesetz. Alle Menschen, die versklavt sind, sind auch hier im Gesetz versklavt. Warum? Weil das Gesetz sie alle verurteilt, alle Menschen. Galater 5,1, für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wiederum unter den Joch des Knechtschafts halten. Und im Zusammenhang merken wir, dass er über das Gesetz spricht. Es ist Gesetz Mose, es ist aber auch das Gesetz, das sozusagen in unserem Gewissen ist. Unter dem Gesetz spürt der Mensch immer, dass er verurteilt wird. Jeder Mensch. Deswegen ist das interessant, dass manche Menschen, ohne mit der Gemeinde, mit der Kirche was zu tun zu haben, trotzdem Buße tun. Interessant, ne? Dass sie sagen, oh, das tut mir irgendwie leid. Ja, warum denn? Ja, weil etwas in dir sagt, dass es nicht in Ordnung ist. Der Mensch in den Menschen wurde es reingelegt. Das ist so. Und deswegen gehen auch viele in die Kirchen, lassen sich die Sünden sozusagen wegnehmen. Aber wie Martin Luther gesagt hat, es ist interessant, ich gehe, lass mir die Sünden, von der Sünden mich freisprechen, dann bin ich zurück, gehe nach Hause und spüre schon auf dem Weg dahin, dass es immer noch da ist. Dass mir kein Mensch das abnehmen kann. Es ist immer noch drin und das Gesetz verurteilt mich. Wenn der Mensch zu Jesus kommt und er ihn von der Sklaverei befreit, das ist eine sehr, sehr tiefe Wahrheit in der Bibel. Und das ist nur, wenn ich das so lese, nur im Christentum möglich. Das fundiert einfach im Wort Gottes. Das steckt da drin. Jesus Christus macht dich frei. Es gibt keine andere Freiheit. Nur Jesus allein. Deswegen ist der Römerbrief so wichtig, weil es über Freiheit spricht. Weil er über Menschen spricht, die frei werden von dem Gesetz. Er spricht davon, wie Jesus uns davon frei macht. Nicht wir selber, nicht mit voller Anstrengung, sondern dass Jesus uns frei macht. In Römer 3, 21 bis 22, einmal Klick, steht, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die da glauben. Nicht unsere Gerechtigkeit, sondern Gottes Gerechtigkeit. Hier sieht man, dass Jesus auf eine bestimmte Art und Weise vorgeht und unsere Probleme löst. Jesus befreit uns von vier genannten sozusagen Sklavenpunkten, wenn du nochmal klickst. Und das ist einfach zu erklären, besonders jetzt nach Ostern. Es ist so einfach nach Ostern das zu sehen. Er befreit uns aus dem Reich des Teufels, weil er ans Kreuz genagelt wurde und den Tod und den Teufel besiegt hat. Er befreit uns aus der Sklaverei der Sünde. Warum? Weil er bezahlt hat mit seinem Blut, mit seinem kostbaren Blut. Er hat ein Opfer am Kreuz gebracht. Deswegen ist das Evangelium so zentral in unserem Leben als Christen. Man könnte doch sagen, du bist Christ geworden, so Kreuz hat keinen Punkt in deinem Leben und hat überhaupt keine Wirkung. Nein, es ist immer noch wichtig, es ist zentral in deinem und in meinem Leben als Christ. Er hat dich aus der Sklaverei des Fleisches befreit. Warum? Weil wir eine neue Kreatur geworden sind und wir leben nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Und Jesus befreit uns von der Sklaverei des Gesetzes. Warum? Weil er das Gesetz erfüllt hat. Hör genau zu. Er als Einziger hat es erfüllt. Und das gibt einen Grund, uns seine Gerechtigkeit, die das alles erfüllt hat, zu schenken. Ist das nicht schön? Du wirst es nie erlangen. Nur der, der alles vollbracht hat, das ganze Gesetz, der die Gerechtigkeit hat, kann sie dir schenken. Die kannst du nicht selber erlangen. Und das ist so befreiend und so schön, das zu hören. Diese vier sind so wichtig. Jesus hat uns aus der Sklaverei befreit. Dadurch sind wir reich gesegnet. Nur das Evangelium schafft das. Wir lesen im Neuen Testament, dass wenn der Mensch durch das Evangelium frei geworden ist, sogar kann er als Sklave, damals war der Sklavenhandel ja sehr stark verbreitet, sogar kann er als Sklave frei leben. Lest ihr irgendwo in der Bibel, dass die Bibel gegen den Sklavenhandel richtig vorgeht, richtig sagt, ihr müsst dagegen kämpfen, ihr Christen? Komisch, aber damals wurde es nie gesagt. Paulus ist nie da vorgegangen. Paulus hat es nie schön geheißen, das glaube ich, aber er ist nie dagegen radikal vorgegangen. Ich habe mich oft gefragt, warum? Warum haben die Schriften der Bibel das nicht bekämpft? Ganz einfach, weil Gott einen viel höheren Plan verfolgt. Und er sagt, weil die Menschen durch das Evangelium frei sind, ist ihre Freiheit unabhängig von der Politik oder von anderen Menschen. Ein Mensch kann überall frei sein, in jeder Situation. Und das ist so global und so groß, dass er sich nicht an welche kleinen Dinge oder Zeitformen hängt. Nein, er sagt, jeder Christ, egal wo du bist, du kannst frei sein. Denn das Evangelium macht dich frei. Doch was heißt das real und praktisch? Manche denken, wenn ich frei bin, dann kann ich tun und machen, was ich will. Ich habe keine Richtlinie. Hier, Jesus hat mich frei gemacht zu allem. Ohne Vorschriften. Doch das ist falsch. Und heute verstehen wir das vielleicht ein bisschen näher. Und das möchte ich begründen, indem wir uns Römer 14 anschauen. Ein schöner Kapitel. Und genau sehen, was es heißt, in Christus frei zu sein. Man muss das so vorstellen. Jesus erkauft uns aus der Unterdrückung des Sklavenhandels, des Teufels sozusagen, der Sünde, und setzt uns in ein Reich des Vaters. Also gibt es zwei Kategorien, Sklaven des Teufels und Reich Gottes. Und wenn Jesus dich davon befreit, dann schwebt der Mensch nicht irgendwo, so nach dem Motto, ich bin frei von der Sünde, ich bin frei von allem, jetzt darf ich so rumschweben und ich bin an nichts gebunden. Aber nur bei Gott wird sein Wille, wenn wir in Gottes Reich sind, sein unser Wille, dein Wille beachtet. Du wirst nicht gezwungen zu einem Leben, sondern du wirst frei gemacht zu einem Leben. Du darfst frei sein von der Sünde des Teufels und auf der anderen Seite, du hattest auch keine Wahl dort zu sein, du warst dort einfach. Es ist keine Anarchie bei Jesus oder wenn du frei geworden bist. Nein, es ist ein konkreter Zustand, wenn Gott dich erkauft. Der Mensch wird frei vom Gesetz, von der Sklavenhandels des Teufels sozusagen und wird ein freiwilliger Diener Gottes. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn wir über die Freiheit sprechen, die uns das Evangelium schenkt, die uns Jesus schenkt, das ist kein verschwommenes Denken. So irgendwie ist das schon. Irgendwie nach meinen Wünschen, ich weiß nicht wie, aber ich bin irgendwie frei. Nein, es ist klar beschriebene Freiheit, vorgeschriebene Fakten, die uns die Fülle und Tiefe der Freiheit einfach zeigen. Freiheit von der Sünde ist die Freiheit, nach dem Geist zu leben und nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes. Da sehen wir gleich in Römer 14. Am Anfang des Briefes betrachtet Paulus wichtige Aspekte der Freiheit. Er spricht sehr viel davon. Und ich wünsche euch, dass ihr heute nach Hause geht und diesen Kapitel durchliest. Er spricht von den Einschränkungen der Freiheit. Er zeigt, dass sie ein natürliches Ergebnis sind. Vielleicht könnt ihr euch an 1. Petrus erinnern, wo er sagt, ihr seid das Licht. Und ihr könnt Gottes Charakter mit eurer Freiheit, mit eurem Handeln widerspiegeln. Das ist so schön. Ihr habt diese Möglichkeit. Du hast sie davor nie gehabt. Du konntest Gott davor nicht widerspiegeln. Jetzt hast du sie. Du bist ein Funke Gottes, der von ihm abgeflogen ist, aber brennt und anhält. Du bist und du gehörst zu ihm. Wir müssen zugeben, wenn wir über Freiheit sprechen, und das ist so, schau einfach in dein Herz so irgendwie, nein, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ja, das stimmt. Alles drumherum, die ganzen Gesetze, sie versuchen schon, den Menschen ein bisschen irgendwie zu zwingen, ja, was zu halten, ja, sonst gibt's ja keine Grenzen. Aber das ist eine Eingrenzung, zum Beispiel hier auf der Straße, 70, ja. Sei doch ehrlich, du gehst doch nicht aus dem Haus und sagst, ja, ich würde so gern gerade das Gesetz einhalten, ich würde so gerne jetzt 70 fahren. Ja, komm, also ich mach das nicht. Und du wahrscheinlich auch. Du gehst und du fährst und dann bist du bei 80 und denkst, oh ja, nee, ist ja 70. Ja, aber dein Fuß, er will. Und das sind so viele Dinge. Du willst ja, aber nee, lieber nicht. Keiner von uns geht raus und denkt, ich würde so gerne alles einhalten, was die Polizei sagt. Nein, vielmehr sagen die Menschen oft, was mache ich denn, damit die Polizei mich nicht erwischt, wenn ich schnell fahre. Ja, das Denken ist ganz anders bei den Menschen. Das Gesetz ist hier und der Mensch versucht, so gut es geht, mit keinem freien Stücken, aber das einzuhalten. Wenn du das tust, aus freien Stücken, habe ich einen vollen Respekt vor dir. Doch hier wird gesagt, dass die Christen das Gesetz halten aus ganz anderen Gründen. Nicht, weil man sie zwingt, sondern weil sie unter Gott stehen und weil sie frei sind, das zu tun. Sie sind frei, das zu tun. Weil Gott sagt, dass dein Vorgesetzter, und das ist hart heute zu hören, denn nicht alle Vorgesetzten sind Christen, aber die Bibel sagt uns in Römer 14, dein Vorgesetzter ist ein Knecht Gottes. Ja, Gott hat ihn eingesetzt zu einem bestimmten Ding, für eine bestimmte Aufgabe. Und vielleicht ist er kein guter Mensch und vielleicht ist er gar nicht gut. Aber wenn Gott ihn doch eingesetzt hat, hat es doch einen Zweck. Es hat einen Zweck, sich dieser Person sich unterzuordnen, weil Gott es so vorschreibt. Nicht, weil der Mensch gut ist, sondern weil Gott sagt, er ist zu einer höheren Stellung in der Gesellschaft vorgesehen. Aber warum? Das wirst du vielleicht irgendwann erfahren. Es ist auch nicht so einfach, das zu tun und sich einzusetzen und einzugrenzen unter diese Person. Aber Gott hat zu irgendeinem Zweck diese Person dahingestellt, doch nicht umsonst. Oder glaubst du, dass diese Person wirklich aus den Händen Gottes geglitten ist und Gott die Kontrolle über die Stellung dieser Person verloren hat? Wenn ja, dann muss ich glauben, sagen, du glaubst an so einen schwachen Gott. Das ist kein Gott, das ist eine Witzfigur. Nein, Gott ist viel mehr. Da ist ein Plan dahinter. In Römer 14, 15 spricht er davon, dass die Christen sich freiwillig einschränken in die Realisierung ihrer Wünsche, in das, was sie gern hätten. Im ersten Teil des Römer 14, 1 bis 13 wird gesagt, dass wir kein Recht haben, die, die im Glauben noch nicht sehr weit gekommen sind, zu verurteilen. Ja, die Bibel sagt dazu schwache Christen. Das ist ein starker Ausdruck, damit aber ist aber gemeint, junge Christen, die vielleicht noch nicht so reif sind in ihrem Glauben. Wir sollen uns eingrenzen für die, die noch im Wachstum des Glaubens sind und aufgrund ihrer Unreife noch nicht so weit sind. Wir haben kein Recht, sie zu verurteilen. Wir sollen ein anderes Ziel vor Augen haben und das ist, nach dem Willen Gottes zu leben. Und wenn du dieses Ziel hast, das erfüllt schon 24 Stunden deines Tages. Da hast du schon mächtig viel zu tun. Und im zweiten Teil, im Römer 14, 13 bis 23, spricht er detailliert über manche Fakten der Freiheit, die wir durch Jesus haben und auf welche Art sie freiwillig von uns eingesetzt oder wird, wenn wir unseren Nächsten lieben, in Jesus begegnen. Und ich möchte diese Verse von 13 bis 23 uns kurz vorlesen. Es wird nicht dort angezeigt. Dort steht, darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr eure Gedanken darauf, dass dem Bruder kein Anstoß oder Ärgernis gegeben wird. Ich weiß und ich bin gewiss im Herrn Jesus, dass nicht an sich selber unrein ist, nichts an sich selber unrein ist. Nur für den, der es für unrein hält. Für den ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, dann lebst du nicht mehr nach der Liebe. Beeinträchtige nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nicht verlästert werden, dass ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und angesehen bei den Menschen. Darum lasst uns dem Nächststrebenden, was zum Frieden dient und zu gegenseitiger Erbauung. Zerstöre das Werk Gottes nicht wegen deiner Speise. Es ist zwar alles rein, aber es ist böse für den, der mit schlechtem Gewissen isst. Es ist gut, kein Fleisch zu essen und keinen Wein zu trinken und nichts zu tun, woran sich dein Bruder stößt oder ärgert oder schwach wird. Hast du zum Glauben, dann habe ihn bei dir selbst vor Gott. Glückselig ist, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er isst, denn es geschieht nichts aus Glauben, es geschieht nicht aus Glauben. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ich würde so viele Dinge hier ansprechen. Es sind so viele wichtige Sachen, aber nur eins heute. Nur ein Teil. Achte darauf, dass du mit deiner Freiheit keinen verletzt. Einmal einfach klicken, genau. Römer 14, 13 bis 16. Es ist interessant. Hier spricht er von einem reifen Christen, frei in Christus. Und er spricht davon, dass er darauf achten kann und sollte, die Verantwortung für den anderen zu übernehmen. Für einen unreifen und schwachen Christen. Real und freiwillig auf sich zu nehmen, diese Verantwortung. Für den, der in seiner Handlung noch nicht ganz sicher ist, noch nicht so weit ist. Für den, der in seiner Sichtweise noch etwas zurück vielleicht liegt, was nicht schlimm ist, überhaupt nicht. Er braucht ja Zeit. Aber vielleicht liegt er noch in der Vergangenheit. Und er spricht zu den reifen Christen und sagt, ihr habt hier die Freiheit, in vielen, vielen Handlungen euch einzugrenzen. Lieber Bruder, liebe Schwester, du hast die Freiheit, dich einzugrenzen. Aber dabei schau bitte nach rechts und nach links. Du hast die Freiheit, alles zu tun, sagt Jesus, im Grenzen der Bibel. Alles zu tun. Aber achte doch auf links und rechts, dass du keinen damit verletzt und Schaden zufügst. Als erstes ruft uns Paulus zu, richtet eure Kraft und euer Wissen darauf, etwas für euren Nächsten zu schaffen und nicht kaputt zu machen. Ihr seid reif, sagt Paulus, ihr seid weise, ihr seid kräftig. So richtet euch aus, dass ihr mit eurer reifen Erkenntnis keinen verletzt oder unterdrückt. Schaut, man kann einen bestimmten höheren Grad an Wissen haben und an Erfahrungen haben. Aber man kann leider mit dieser Erfahrung und dem Wissen manche Menschen übersehen und sie verletzen. Wenn wir das grammatisch betrachten, so diese Worte in Vers 13, wenn ihr das habt, schlagt das auf. Ich habe das doch, oder? Klick mal kurz. Ja, doch, steht da. Dann sagt er hier, in Vers 13, richtet nicht, und er meint hier wirklich, verurteilt nicht. Hier ist eine starke Verneigungsform und steht in Gegenwartsform. Also heute, tut das heute nicht. Du tust es gerade, sagt Paulus, lass es sein. Lass es sein, deinen Bruder, deine Schwester, deinen Nächsten zu verurteilen. Das steht dir überhaupt nicht zu. Sondern, und das ist so ein Gegen, sondern, und hier meint Paulus, du sollst eine Handlung gegen die andere ersetzen. Er ist ein guter Psychologe. Also jeder Psychologe sagt, wenn eine Sache weggenommen wird, der Mensch wird das irgendwie füllen müssen. Und meistens mit Dingen, die selber in seinem Kopf sind oder irgendwie, die er sich ausdenkt. Aber Paulus gibt schon die andere Sache und sagt, damit kannst du es füllen. Und er spielt in diesem Vers mit zwei Wörtern. Richten, richtet. Ist das ein und derselbe Wort. Und im ersten meint er und bedeutet verurteilt, beschuldigt und richte nicht. Und das zweite Wort, also sondern richtet, das gleiche Wort, damit meint er, denk nach, such und schau genau durch, analysiere das. Sondern richtet vielmehr dieses. Denke genau nach, analysiere die Situation, dem Bruder nicht ein Anstoß und Ärgernis zu sein. Das hat was mit einer aktiven Form zu tun, dass du nachdenken sollst. Du sollst nicht einfach leben, wie es dich dünkt. Nein, du sollst nachdenken über deinen Nächsten. Und das ist eine Aufgabe für dich und für mich heute. Nicht einfach so zu leben. Zielorientiert manche Taten einzusetzen, mein Leben zu planen. Nicht einfach, so darf ich das tun. In meinen Augen ein sehr, sehr reales und aktuelles Bild. Heute sagen sehr viele Christen, und vielleicht bist du auch einer von denen, der sagt, na und? Ich darf es tun. Was der Nächste, wo er da steckt in seinem Glauben, das ist mir ziemlich egal. Ich bin ein reifer Christ. Ich bin weit gekommen und ich habe die Freiheit, das zu tun. Und das ist irgendwo wirklich wahr. Du hast die Freiheit, das zu tun. Das nimmt dir keiner. Du darfst es tun. Die Bibel verbietet dir das vielleicht auch gar nicht. Aber Paulus sagt hingegen, dass reife Christen genau analysieren müssen. Soweit und damit das Ergebnis seiner Freiheit nicht zerstört, sondern was aufbaut. Paulus verbietet dir nichts. Er sagt, tu das, du hast die Freiheit. Aber schau doch, musst du das jetzt tun? Vielleicht verletzt du Menschen damit. Im nächsten folgenden Vers erklärt er das, in Vers 14, bitte weiterklicken. Dort steht, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich selbst gemein ist oder schlecht ist, nur dem, der etwas für gemein achtet. Dem ist es gemein. Was ist das hier? Was ist damit gemeint? Es gibt viele Christen, die den Vers so verstehen. Mir ist alles erlaubt und nichts, was ich tue, ist schlecht. Und es ist wirklich so. Es gibt sogar Gemeinden, die komplett viele Dinge, ich sage jetzt mal sehr starke Sünden, übersehen und sagen, das ist egal, ich bin für alles frei. Und es gibt zum Beispiel viele Gemeinden, so wenig in Deutschland, aber sehr stark in Amerika, wo nur Menschen drin sind, mit einer anderen Ausrichtung. Ja, dazu sage ich einfach, die homosexuell und Lesben sind und die lassen es nicht sein, sondern das ist eine normale Handlung, die sie weiterleben und sie begründen das anhand der Bibel. Sie begründen das mit diesem Vers. Ich darf alles tun. Mir ist alles erlaubt, denn was ich denke, das ist richtig. Aber sie vergessen, dass Römer 1 sehr stark über diese Dinge redet und das nicht gut heißt. Versteht ihr? Man kann die Bibel nicht rauswerfen und sagen, alles, was ich gut finde, ist auch gut. Nein, es gibt Grenzen, die Gott eingesetzt hat, die wahr sind. Das ist eine ganz starke und falsche Auslegung der Bibel, die man hat. Man nimmt irgendeinen Vers und setzt ihn einfach in sein Leben ein und sagt, das ist so, das ist in Ordnung so. Und Paulus sagt hier, in dem Herrn Jesus. Paulus schreibt, in dem Herrn Jesus und meint damit hier Dinge, die in der Bibel nicht beleuchtet sind. Und dass dem Menschen hier Freiheit gegeben worden ist, zu entscheiden und auszusuchen. Nicht umsonst sagt er, in dem Herrn Jesus. Und das ist interessant und wichtig. Vielleicht hast du das ab und zu nicht wahrgenommen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Wenn wir in oder mit Jesus leben, schafft er in uns eine Basis, ein Fundament, eine Gemeinschaft. Und jede Entscheidung, die wir treffen, wo wir frei sind, das zu tun, sollen wir auf dieser Basis überprüfen. Wir sollen überprüfen, wie Jesus sozusagen dazu spricht, denn wir haben ein Gewissen einerseits, wir haben auch den Heiligen Geist, der in uns arbeitet, aber wir haben auch die Reaktion des Menschen. Wir können an den Menschen sehen, können sie das vertragen vielleicht oder nicht, wenn ich das jetzt tue? Ist dieser Bruder oder Schwester, gehört sie vielleicht doch zu diesen unreifen Christen, die das noch gar nicht haben dürfen, können, sollten? Du bist frei, das zu tun. Und deswegen erlaubt Jesus uns diese Freiheit, weil er weiß, dass wenn du auf diesem Fundament bleibst, du immer auf ihn schaust und sagst, Jesus, es ist eine Sache, die ich nicht weiß, wie ich handeln soll, die steht nicht in der Bibel. Ich möchte beten und ich möchte, dass du mir dazu was sagst. Ich möchte, dass du mir vielleicht Menschen an die Seite stellst, die reif genug sind und damit auseinander sich gesetzt haben, die mir das mehr erklären. Hilf mir dabei. Du kannst Möglichkeiten suchen und nicht einfach tun, einfach frei zu tun, ohne irgendwie auf Dinge zu achten, die rechts und links sind. In 1. Korinther sagt Paulus das. In 1. Korinther gibt es einen Punkt, wo Paulus sagt, wenn Menschen zusammenkommen, wenn einer eine Frau, einen Mann sucht oder ein Mann, eine Frau, sie in dem Herrn zusammenkommen sollten. Das ist interessant. Das ist ganz einfach. Das ist so ein Beispiel. Gott sagt, es gibt in diesem Punkt, liebe Frau, lieber Herr, wenn du einen Partner suchst, es gibt eine Einschränkung. Es soll im Herrn sein. Das ist ein klares Gebot Gottes. Alles andere, sagt Gott, bist du frei, das zu tun. Ja? Damit meint er eigentlich, ja, lieber Paul, in dem Herrn, entweder die Monika oder die Sarah, beide sind in dem Herrn. Aber welche du nimmst, das kannst du entscheiden. Aber es soll im Herrn sein. Und das ist so interessant. Er gibt dir Vorschriften, er gibt dir Grenzen, aber in diesen Grenzen bist du so frei, so viel zu tun. Viele sagen, ja, es muss irgendwie ein Stern vom Himmel kommen und mir zeigen, ist das die Person oder nicht. Und Gott sitzt da und sagt, du bist doch frei, das zu tun. Sie ist doch im Herrn. Also was erwartest du, irgendein Stern? Du hast doch alles von mir und du hast diese Freiheit. Du bist frei, Dinge zu tun. Und es ist interessant, dass es im Herrn geschehen soll. Lasst uns ganz kurz anschauen, was dieser Vers zur Zeit Paulus bedeutete. Christen zur Zeit Paulus dürften alles essen. Ja, nicht die Juden, sondern die anderen, alles essen. Alles, was Mose auch unrein gesprochen hat, das könnten Muscheln sein, Garnelen sein, Schweinefleisch sein, alles. Das hat Mose nicht gut geheißen nach dem Gesetz. Das durften die Christen tun. Die waren frei davon. Und in 1. Timotheus, wenn ihr klickt, sagt er auch, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts Verwerfliches ist darin, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und durch das Gebet. Aber Paulus sagt uns in Römer, es gibt manche Menschen, zum Beispiel sage ich jetzt mal die Juden, wenn man das vor den Juden tun würde, sie würden so unwohl sein, ihnen wird so schlecht sein, das musst du doch nicht tun, schone sie doch ein bisschen. Wenn du mit einem Moslem zusammen Gemeinschaft hast, du musst nicht unbedingt da ein Stück Fleisch auf den Tisch legen und sagen, so, ich bin frei, das zu tun. Komm zu mir nach Hause, ich grill Fleisch. Ja, heute wird Schwein sein, tut mir leid. Du bist frei, das zu tun, aber du kannst dich doch einschränken für ihn. Das kannst du doch tun. Denn wenn in dieser Person, das ist ein Beispiel, wenn wir so handeln, wenn wir das tun, dann können wir vielleicht persönliche Gewissensdinge bei dieser Person auslösen. Dann kann es sein, dass dieser Mensch, dass das Gewissen sagt, oh, er tut, das ist dann richtig. Und viele Dinge nimmt diese Person für sich auch wahr und das Gewissen reagiert vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht sind die Dinge auch richtig, aber das Gewissen reagiert dann bei dieser Person nicht mehr, weil wir das für gut geheißen haben und für diese Person als Maßstab gesetzt haben, dass es für die auch gut ist. Und deswegen sagt er ihr, du darfst es essen, du bist frei zu essen und zu tun, aber überlege, ob es an der Zeit ist, gerade jetzt vor dieser Person das zu machen. Und hier bekommen die reifen Christen und du und ich eine Verantwortung, wenn du ein reifer Christ bist und ich einer bin. Es wird eine Verantwortung und eine Aufgabe dir gegeben, heute. Und die darfst du die nächste Woche, die nächste Zeit ausleben. Und zwar sich um die jungen Christen zu sorgen und auf sie zu achten. Und hier muss man sagen, dass es immer noch viele Christen gibt, die ihre Freiheit kennen und damit einfach so agieren, ohne Rücksicht zu nehmen. Ja, aber ich bin frei, das zu tun. Ich kann das tun. Ja, das bist du. Du bist frei und du darfst es. Aber muss das sein? Bitte überleg das. Was bringt es dir? Was bringt es deinem Bruder? Baut das ihn auf? Förderst das sein Glaubensleben? Bringt das ihn näher zu Jesus oder nicht? Ein Beispiel. Es gibt sehr viele Dinge, die wir Erwachsene besprechen können, in unserem Leben tun können, die vielleicht die Kinder aber nicht wissen sollten. Es gibt solche Dinge. Es ist nicht für ihre Ohren. Vielleicht sind die noch nicht so weit, das zu hören. Sie sind nicht ganz so reif, vielleicht das zu hören. Du bist ja schon, keine Ahnung, 30, 40, du hast eine Lebenserfahrung und das Kind von 2, 3 Jahren, es hat noch nicht dieses Denken. Aber es gibt manche, die sagen, das ist egal, das Kind soll hören. Er soll schon jetzt lernen. Ja, aber es ist vielleicht gar nicht für seine Ohren gedacht. Er ist noch nicht so weit. Und irgendwann vergeht eine Zeit und dann schauen diese Eltern die Kinder an und sagen, boah, was ist das denn? Das haben wir ihnen gar nicht beigebracht. Von wem haben die das? Ja, vielleicht haben die das von dir, weil du einfach alles getan hast und gesagt hast, ohne auf die Kinder Rücksicht zu nehmen, ohne auf ihr Alter und ohne auf ihre sozusagen Erfahrungen Rücksicht zu nehmen. Du hast einfach gemacht, weil du rücksichtslos warst und du hast Menschen vielleicht verletzt damit. Aus diesem Grund sagt Paulus, schont diese Menschen. Ja. Wir grenzen uns freiwillig ab, weil wir an Menschen denken, die auf uns schauen und manche Dinge abschauen. Bedeutet, wenn du so handelst, dann tust du das, weil, und das Wort Gottes sagt uns das im nächsten Vers, weil du ihn lieb hast. Und das ist eine viel höhere Motivation, als es überhaupt geben könnte. Schau mal, was hier steht. Vers 15 bis 16. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für welchen Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. Paulus gibt uns hier zwei Punkte für unsere Motivation, so zu handeln. Also sagt Paulus, damit unsere Freiheit keinen verletzt und nicht zerstört, müssen wir lernen, unsere Handlungen mit einem bestimmten Lineal abzumessen und auch zu schätzen. Und dieses Lineal ist die Liebe zu deinem Nächsten. Also wenn du nächstes Mal sagst, ich kann es tun, wieso nicht, dann überleg einfach mal, ob es deinem Nächsten gut tut, ob du das aus Liebe dich jetzt eingrenzt. Gott wollte nicht für jede Situation uns in der Bibel was nennen. Ich glaube, sonst würde die Bibel nicht so dünn sein. Sie würde für jede Situation, wenn Gott sagen würde, das ist nicht gut, das ist gut, das ist nicht gut, das ist gut, dann würde die Bibel hier den ganzen Raum und die ganze Kirche füllen. Alles. Sie wird unendlich groß sein, weil es so viele Situationen gibt. Ich glaube, dann würden wir damit nicht wirklich klarkommen. Und anstatt gibt Gott uns eine Regel, nur eine. Er sagt, und sie soll uns, und die sollten wir uns heute aufschreiben, eine Regel, die uns hilft, alles auf seinen Platz zu stellen. Paulus sagt damit, überprüf euer Handeln und schau, was für ein Effekt es bewirkt oder bewirken kann bei deinem Nächsten. Was bewirkt deine Handlung bei der Person, die neben dir sitzt? Weißt du das? Vielleicht sagst du nein. Dann solltest du vielleicht ein bisschen mehr Gemeinschaft mit dieser Person haben. Denn nur so kannst du wissen und kennenlernen, ist diese Person auf deinem Grad, Glaubensgrad, darfst du manche Dinge tun oder nicht. Wenn du deine Person neben dir nicht kennst, wie willst du das ausleben? Das hat wieder was mit Gemeinschaft zu tun. Das hat wieder was mit Beziehung zueinander zu tun. Miteinander Zeit verbringen. Einander mehr kennenlernen. Das ist eine universale Regel, aus Liebe das zu tun. In 1. Korinther 9 gibt Paulus ein Beispiel und er sagt es nicht einfach so. Er ist nicht einfach so ein Unrealist, so nach dem Motto, ja, aus Liebe könnt ihr das tun. Nein, er liebt es ja selber. Er sagt, denn wiewohl ich von allen frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht. Wow, Paulus, du bist doch frei. Was benutzt du da für Wörter? Aber er hat sich eingeschränkt, so krass, wie es sich anhört, auf dass ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden geworden wie ein Jude, auf dass ich die Juden gewinne. Es hat mit Gewinnen zu tun, nicht mit Verletzen. Denen, die unter dem Gesetz sind, wie unter dem Gesetz, auch dass ich tue, welche unter dem Gesetz sind, gewinne denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz. Auf dass ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Denn Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, auf dass ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, auf dass ich auf alle Weise etliche errette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, auf dass ich mit ihnen teilhaben möchte. Denkt ihr, dass Paulus hier alles getan hat, ohne Grenzen? Dann würde er Sünder weiter pur sein. Also er würde einfach handeln gegen Jesus, gegen alles, was er getan hat. Nein, es gibt bestimmte Grenzen, sagt Paulus, aber in diesen Grenzen bin ich so frei und flexibel, alles zu tun, damit ich die Menschen für den Glauben gewinne. Aber er hat bestimmt noch nie dabei Jesus verlästert. Er hat noch nie das Evangelium falsch gesprochen dabei, sondern genau das Wort beachtet, aber darin frei gewesen. Paulus ist so verbunden mit Jesus und mit dem Evangelium, dass er zu seiner Motivation sich selber eingrenzt. Und das ist eine starke Charakterstärke eines Christen. Starke. Er war frei von allen, aber er schränkt sich ein. Das hat nichts mit Heucheln zu tun. Das denken ja viele. Ach, du heuchelst einfach was vor, wenn du bei dem Mensch das tust und bei dem nicht tust. Das hat nichts mit Heucheln zu tun, sondern damit, dass du den, der gegenüber dir ist, schonst und lieb hast. Das ist die Motivation. Das ist ein geistlicher und menschlicher Respekt einfach. Er möchte, dass Menschen durch ihn Jesus kennenlernen. Er möchte nicht für Menschen die auf dem Weg zu Jesus sind, ein Hindernis sein. Paulus sagt, dass die Liebe ihn drängt, so zu leben. Sie schiebt ihn richtig voran. Das ist seine Motivation. Nicht viel anders war Jesus. Und das ist so das Höchste, was wir haben. Er hatte die Freiheit, nicht auf die Erde zu kommen. Er hatte sie, aber er kam. Er musste sich nicht eingrenzen als ewiger Gott zu einem Menschen. Er musste es nicht tun, aber er tat es. Ein grenzenloser Gott, aus welchem Grund tat er das? Wofür? Nein, vielmehr für wen? Für dich. Er hat es für dich getan. Er hat sich eingegrenzt in allem, was er hatte. Sei ehrlich, kannst du dich nicht auch eingrenzen für deinen Nächsten? Deinen Willen zurückzustecken? Nicht immer mit dem Kopf durch die Wand? Ist das nicht möglich? Aus Liebe zu ihm? Wir lesen in der Bibel, dass wir Jesus irgendwann so sehen werden, mit den Wunden in seinen Händen. Er hat sich eingegrenzt. Er hat diese Wunden und er wird sie Ewigkeit hindurch haben. Als Zeichen für dich, dass er sich eingegrenzt hat und für dich gestorben ist. Und heute sitzt er zu Rechten Gottes und er vertritt deine Interessen und grenzt sich bis heute immer noch ein und spricht für dich. Er muss es nicht tun, aber er liebt dich unheimlich, dass er das tut. Und das ist unser Grund und unser Vorbild, warum wir uns ab und zu eingrenzen sollten, warum wir schauen sollten und beobachten sollten, was meine Handlung tut mit den Menschen drumherum. Römer 14, 15 sagt uns, denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Und dann sagt er später, für welchen Christus gestorben ist. Hast du Respekt von dem, was Gott getan hat für diesen Menschen? Stellt euch mal vor, unsere lieben Frauen, die putzen, ab und zu. Oder ab und zu, was heißt jeden Samstag, hier wird sauber gemacht. Stellt euch vor, Samstag sind die fertig, da kommt Jürgen rein, Jürgen hat es noch nie getan, ich weiß, aber er kommt rein mit dreckigen Schuhen, klettert hier auf die Leiter, macht den Beamer fertig, alles dreckig, sagt, ja meine Güte, selber schuld, dass sie geputzt haben, ich muss hier noch arbeiten, ist mir doch egal, ja, ich bin für die Technik zuständig und morgen muss es laufen. Also wirklich putzen, also mich das interessieren würde, ja, Technik, das ist das Wichtigste hier. Ja, keiner achtet, ob hier ein Fussel liegt, aber ob ein Beamer funktioniert, das ist wichtig, sagt sich Jürgen. Vielleicht, das tut er nicht, das weiß ich. Aber wäre das nicht respektvoll den Frauen gegenüber? Respektlos, sage ich jetzt mal. Wäre das nicht? Sie haben eine wichtige Arbeit hier getan, jeden Samstag. Und dann kommt einer und sagt, ist mir doch wurscht, ich bin frei, das zu tun. Stimmt, du bist es frei. Du bist frei, das zu tun. Aber ist das nicht respektlos, so zu handeln? Jesus arbeitet ganz gewissenhaft an jedem Christen, ganz genau. Und es kommt ein anderer und ist frei und macht alles kaputt. Man lebt die Freiheit aus, aber auf Kosten von Jesus. Und dazu stellt man sich ihn in den Weg und zerstört sein Werk, weil es er so liebevoll aufgebaut hat. An einem jungen Christen. Denken wir an die Liebe. Daran, dass Jesus diese noch unerfahrene, in Anführung schwache Christen lieb hat. Und Geduld mit ihnen hat, genauso wie mit dir. Vielleicht sieht er nicht so aus, dieser Christ, wie du. Vielleicht ist er nicht weise, vielleicht tollpatschig, nicht modern, nicht so fortgeschritten. Denkt nicht so wie du, macht kleine Schritte im Glauben, aber Jesus ist für ihn doch gestorben. Der Apostel Paulus sagt uns, für den ist Jesus gestorben. Also sei vorsichtig, damit du nicht mit deinem Handeln denen zeitlichen Wünschen du verfallen vielleicht bist, das zerstörst, was Gott für Ewigkeit aufbaut an diesem Menschen. Römer 14, 16 sagte, lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. Unsere Freiheit ist etwas Gutes, sagt Gott. Es ist etwas Schönes, weil die Freiheit geschenkt worden ist. Und es ist schön, diese Freiheit zu haben. Das ist das, was wir am Anfang gesagt haben, nur Jesus oder nur das Evangelium macht uns frei. Nur das Evangelium. Er sagt, lebt so, dass dieses wertvolle Gut, diese Freiheit, nichts Verwerfliches oder Schlechtes im Auge des anderen wird. Und wenn wir Galater lesen, das war am Anfang, das steht nicht da, aber das war am Anfang, der Predigt stand vorne, dort steht in Galater 5, 13, ihr aber, Brüder oder Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Zu betrachten nicht die Freiheit als Gelegenheit für das Fleisch, sondern dient einer den anderen in Liebe. Grenz dich ein in Liebe. Möge Gott uns heute helfen, mit seinen Augen auf die Mitmenschen zu schauen, damit wir lernen, sie zu lieben und das Werk Gottes zu respektieren, was er hat. Und ganz wichtig, dass wir Jesus nicht daran hindern, sein Werk an dem oder dem zu tun. Möge Jesus dir helfen dabei, dich segnen dabei, dich tragen dabei, führen dabei und immer zu dir sprechen dabei. Amen.